Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Friedrich Lenger, ich bin Neuzeithistoriker an der Universität Gießen und das Buch, über das wir heute sprechen wollen, trägt den Titel Metropolen der Moderne, eine europäische Stadtgeschichte seit 1850. Und wenn man auf die Begriffe schaut, Metropole, Moderne, dann sind die sicherlich beide erläuterungsbedürftig, während der Untertitel eine europäische Stadtgeschichte seit 1850 ja schon ganz anschaulich umschreibt, worum es geht. Der Begriff der Metropole hat von seinem antiken Bedeutungsinhalt als Gründungsstadt einer griechischen Kolonie oder Hauptstadt einer römischen Provinz viel verloren. Über den Metropolenstatus entscheidet in der Neuzeit die Konkurrenzfähigkeit im Weltmaßstab. Und die muss bei einer Metropole auf mehr als einem Gebiet gegeben sein. Die Hauptstadt der alten Bundesrepublik Bonn, deren politische Zentralität die fehlende überregionale Bedeutung auf wirtschaftlichem oder kulturellem Gebiet nicht wettmachen konnte, wäre von daher das klassische Beispiel einer Nicht-Metropole. Im Einzelnen wird das natürlich immer strittig bleiben, zumal im Wettbewerb um Stadttouristinnen und Stadttouristen der Metropolenstatus zunehmend inflationär beansprucht wird. Für den zeitlichen Ausgangspunkt des Buches, die Mitte des 19. Jahrhunderts, dürfte niemand den Metropolenstatus von London oder Paris, den beiden zu der Zeit größten Städten der Welt, beschreiten. In Walter Benjamins Rede von Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts kommt das deutlich zum Ausdruck. Dabei kann man Benjamins 19. Jahrhundert durchaus als Synonym für die Moderne lesen, einen weiteren schillernden Begriff, dessen Bedeutung in unserem Zusammenhang in mindestens zwei Richtungen weiter ausgeführt werden muss. Dabei definieren Metropolen zunächst einmal die Standards einer modernen Stadt. Denkt man dabei an das von Benjamin analysierte Paris, sind das nicht zuletzt städtebauliche Standards, wie sie der Umbau der Stadt unter Baron Haussmann etabliert hatte und wie sie mit den von mehrgeschossigen Wohnhäusern gesäumten breiten Boulevards das Bild der Innenbezirke bis in die Gegenwart prägen. Da konnte das noch sehr viel bevölkerungsreichere London nicht mithalten, aber das galt in der Sicht der Zeitgenossen für viele andere Bereiche auch, bis hin zu den Angeboten einer verfeinerten Küche oder von nächtlichen Ausschweifungen. Über die relative Modernität einer Stadt, das ist auf dieser Ebene zentral, entschied der Vergleich. Und dieser Vergleich wurde gleichsam institutionalisiert im Medium der Weltausstellung, deren erste 1851 in London stattfand. Weltausstellungen, die bis in die Zwischenkriegszeit enorme Aufmerksamkeit fanden, mögen seither an Bedeutung verloren haben. Vielleicht haben sie aber auch nur in den Olympischen Spielen ein funktionales Äquivalent gefunden, das Großstädten aufstrebender Länder kundzutun erlaubt, dass sie Metropolenstatus beanspruchen. Aus der Sicht des 21. Jahrhunderts ist verblüffend, in wie hohem Maße der von Städten wie London und Paris in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhobene Anspruch akzeptiert wurde, den Metropolenstatus sowie die Standards von Modernität ganz allgemein zu definieren. Marx und Engels hatten schon anlässlich der ersten Weltausstellung in London gespottet, hier würden, Zitat, sämtliche Vasallen von Frankreich bis China zu einem großen Examen zusammengerufen, auf dem sie nachweisen sollen, wie sie ihre Zeit benutzt haben. Mit anderen Worten, welchen Entwicklungsstand sie auf dem Weg zur Modernität bereits erreicht hätten. In globaler Perspektive hat Jürgen Osterhammel für die Zeit um 1900 für Teile Asiens und Nordafrikas von einer Selbstverwestlichung gesprochen, also von einer bewussten Ausrichtung an westlichen Vorbildern. Das lässt sich auch innereuropäisch beobachten. So berichtet Elias Canetti, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts im bulgarischen Rustschuk aufwuchs, dort habe man gesagt, Zitat, er fährt nach Europa, wenn jemand die Donau hinauf nach Wien fuhr. Canettis Formulierung übersetzt also gleichsam den Prozess der Modernisierung in ein Bild räumlicher Bewegung. Von dem damit umrissenen Verständnis, dass eine normativ nicht weiter hinterfragte Modernität zum Zielpunkt von Modernisierung macht, ist ein zweiter moderner Begriff zu unterscheiden, mit dessen Hilfe Soziologen wie Peter Wagner und Andreas Reckwitz die Epoche der Moderne in drei Phasen unterteilen. Als Kennzeichen der Gesamtepoche sehen sie vor allem die Überzeugung von der Offenheit und von der Gestaltbarkeit der Zukunft. Die daraus resultierenden Freiheitsverheißungen seien indessen zunächst nur Männern von Besitz und Bildung zugute gekommen. Sie sprechen deshalb für die Zeit bis ins späte 19. Jahrhundert hinein von einer restringiert, also beschränkt liberalen Moderne. Erst die auf die Jahrzehnte um 1900 angesetzte organisierte Moderne habe eine Ausweitung der Partizipationschancen gebracht, zugleich aber auch einen kräftigen Schub in Richtung Standardisierung und Konventionalisierung. Interessant ist dieser Theorierahmen im Kontext der Stadtgeschichte, weil die damit angesprochenen Wandlungsprozesse ihren Ort fast ausnahmslos in der Großstadt haben. Das gilt für die Durchsetzung der Konsum- und der Mediengesellschaft sowie insbesondere des Kinos, die für die Gleichberechtigung zahlender Kunden ebenso stehen wie für die Standardisierung der Angebote, aber auch für die als Gegenbewegung begriffenen künstlerischen Avantgarden, die sich intensiv mit der Großstadtentwicklung auseinandersetzen. Problematischer in diesem Modell ist die dritte Phase, die einerseits insofern zu Recht als Postmoderne etikettiert wird, als in ihr das gerichtete Zeitverständnis der Moderne, das Denken in Fortschrittskategorien aufgegeben wird, die andererseits aber in der Regel doch als Teil der Moderne oder auch als zweite Moderne verstanden wird. Für das Aufgeben des Denkens in Fortschrittskategorien ist vielleicht die postmoderne Architektur mit ihrer fast beliebigen Kombination von Stilelementen unterschiedlichster Epochen das schlagendste Beispiel. Für andere Bereiche städtischen Lebens ist die Diskussion darüber, wie der Wandel der letzten Jahrzehnte begrifflich zu fassen sei, noch in vollem Gange. Zu den Vorzügen des angesprochenen Theorierahmens zählt nicht zuletzt, dass er erlaubt, bürgerliche Demokratien, faschistische und sozialistische Diktaturen gleichermaßen als modern zu fassen und in ihren wechselseitigen Bezügen zu begreifen. Emblematisch dafür ist die unmittelbare Konfrontation des deutschen und des sowjetischen Pavillons auf der Pariser Weltausstellung von 1937. Der damit implizit schon angesprochene gesamteuropäischer Anspruch meines Buches zielt darüber hinaus auf eine doppelte Verkürzung, die für einen Großteil der Forschung zu europäischen Städten typisch ist. Zum einen beschränken sich viele Autorinnen und Autoren auf England, Frankreich und Deutschland und tun so, als entsprächen die süd-, nord- und ostmitteleuropäischen Städte dem so gewonnenen Bild. Zum anderen wird der so betriebenen Homogenisierung des Gesamtbilds und der Stilisierung eines Typus der europäischen Stadt zusätzlich Vorschub geleistet durch den Vergleich mit der gleichfalls als homogen missverstandenen amerikanischen Stadt. Damit verschenkt man aber den Nutzen eines stadtgeschichtlichen Zugriffs auf die europäische Sozial- und Kulturgeschichte der letzten 170 Jahre, der demografische, ökonomische, kunst- und architekturgeschichtliche Aspekte ebenso einschließen muss wie die politikgeschichtliche Frage nach dem besonderen Stellenwert des städtischen Raums für die Mobilisierung politischer Bewegungen. Aber vielleicht diskutieren wir das besser anhand einiger konkreter Fragen.